Giesinger Bergfest. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Servus und herzlich willkommen, Giesinger Bergfest, Folge 121. Und weil ich jetzt ein paar Wochen raus war, darf ich gleich in medias res gehen. Ich darf heute moderieren oder ich muss heute moderieren. Flo, das kann man jetzt sehen, wie man will. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich in den letzten Wochen nicht ganz so viel mitbekommen habe, was die Löwen angeht. Flo allerdings dafür umso mehr. Der wird uns ein paar Einblicke geben. War ganz nah dran an den Löwen. Erstmal schön, dass du da bist, Flo, am Stammtisch.
Das kann ich nur zurückgeben. Endlich ist der Alex wieder da. Der Stuhl, den haben wir dir freigehalten, dass du dich auch jederzeit wieder hersetzen kannst. Und ich kann nur sagen, schön, dass du wieder da bist. Dafür haben wir jetzt die Anja wieder verloren.
Und ich habe mir zur Feier des Tages sogar ein Bier aufgemacht. Flo, erstmal Prost.
Prost, bei mir gibt es tatsächlich nur Wasser.
Aber aus dem Steinkrug. Nein, es ist ein Steinkrug, nee. Aber
Doch, ist es tatsächlich. Ja. Wirst lachen, das ist, ich weiß nicht, ob man es, bei YouTube kann man es wahrscheinlich ein bisschen sehen, das ist so ein EM 2020 von einem Pressetermin damals tatsächlich.
Hat was.
Sie haben es damals übrigens auch versucht, hier so mit, kann man das sehen? O-Zapft ist.
Mhm. Ja. Der Giesinger Bergfestkrug ist schöner, auch weil er schlichter ist.
Und
das
er
Bier
ist
schmeckt auch besser draus. Das auch, stimmt. Das ist ein Argument. Wir sind leider trotz meiner Rückkehr nicht im Trio hier an diesem Stammtisch. Die Anja ist verhindert. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht warum. Beruflich, gesundheitlich, privat, ich weiß es nicht. Sie ist auf jeden Fall nicht da.
Familientermin, soweit ich weiß.
Ah, Familientermin. Das ist natürlich gestattet. Anja ist alles gestattet. Sie wird sich aber später nochmal ganz kurz zu Wort melden. Da geht es dann schon ein bisschen um den Ausblick aufs nächste Wochenende. Aber Flo, von wollen kann keine Rede sein, aber wir müssen aufs letzte Wochenende schauen. Das war aus Löwensicht mal wieder extrem bitter. Und es ist mit bitter wahrscheinlich noch maßlos untertrieben. Die Löwen haben verloren. Das ist die nachrichtliche Sichtweise auf die Dinge. Aber das Wie beschäftigt uns noch immer. Auch am Montagabend danach ist es 20.42 Uhr zur Transparenz. 60 München bei Viktoria Köln 1-2 verloren nach einem sehr bunten Spiel, wenn man so will. Es wurde vor allem gegen Ende bunt. Die Löwen haben nicht nur 2 Tore kassiert, sondern insgesamt auch 4 rote Karten und jede einzelne davon sorgte auf ihre Art und Weise für Diskussionen. Wenn wir mal von vorne anfangen, Viktoria Köln ist in Führung gegangen durch einen Elfmeter, den man auf jeden Fall geben kann. Ich glaube, da gibt es keine großen Diskussionen. Das war eine der klareren Entscheidungen dieses Nachmittags. Aber Moritz Schröter hat dann gleich ausgeglichen, eine Minute später durch einen sehr, sehr schönen Schuss von der halbrechten Strafraumseite, 14 Meter Dropkick. Das hat wunderbar ausgesehen und danach hat es, ich weiß nicht, wunderbar ausgesehen aus Löwensicht nicht. Viktoria Köln war die bessere Mannschaft, die aktivere Mannschaft, aber 60 stand tief, stand gut, stand sicher, hat guten Einsatz gezeigt. Vor allem Jesper Verlat war da der Fels in der Brandung. Und als alles, so heißt es immer so schön, als alles schon auf ein friedliches Unentschieden hindeutete, da ging es dahin. 80. Minute, vielleicht fangen wir mit der ersten roten Karte an, chronologisch. Leroy Quadwo geht in den Zweikampf gegen Becker von Viktoria Köln im Mittelfeld, kommt zu spät und trifft ihn auch noch mit offener Sohle. Flo, gerechtfertigte rote Karte.
Ich sag mal so, das ist noch die klarste. Also die kann
absolut
man geben. Die kann man geben. Da darf man sich auch nicht beschweren. 2 Spiele Sperre finde ich tatsächlich da auch adäquat.
Ja.
Tut den Löwen zwar weh, kommen wir ja nachher noch drauf. Aber ich sage mal so, da darf sich keiner beschweren, dass da jemand mit der glattroten Karte vom Platz fliegt.
Waren so ein bisschen Manni Starke Vibes. Manni Starke hat auch vor ein paar Wochen für eine ähnliche Aktion rot gesehen. Allerdings
aber da fand ich die jetzt härter.
Da fand ich die jetzt tatsächlich vom Einsatz härter.
Das Problem insgesamt ist, dass bis dahin das Spiel schon in Anführungszeichen abgedriftet war.
Ja.
Aber ich glaube, über den Overall-Blick werden wir gleich nochmal reden. Aber nochmal der Platzverweis für Leroy Quadwo. Gerechtfertigt und auch die Sperrendauer in meinen Augen gerechtfertigt.
Hat auch Baba Grafati so gesehen in seiner Liga 3 Online-Einschätzung, der ehemalige DFB-Schiedsrichter, der gesagt hat, das ist, ja, da gibt es keine wirkliche Diskussion darüber. Und ich glaube auch, dass da ist sehr schnell alles gesagt zu dieser roten Karte. Der zweite Platzverweis dagegen nur 2 Minuten später, und der hat für mächtig Diskussionen gesorgt und hat auch dafür gesorgt, dass das Spiel und auch vor allem der Ton gegenüber dem Schiedsrichter Timon Schulz endgültig gekippt ist aus Löwensicht. Moritz Schröter dringt über rechts in den Strafraum ein. Im Laufduell wird zu Fall gebracht. Der Kontakt ist da, das zeigen auch die Bilder. Danach kommt zu Fall, fordert einen Elfmeter, bekommt ihn nicht, fordert ihn dann umso vehementer und sieht dafür gelb. Und weil er schon ganz früh gelb verwarnt war, sieht er gelb-rot und fliegt vom Platz. Also statt Elfmeter für 60, zweite rote Karte oder zweiter Platzverweis, und 60 von da an nur noch zu 9. Und da glaube ich, Flo, da können wir jetzt trefflich drüber diskutieren.
Ich würde ganz gern gleich mal einhaken mit dem, er fordert vehement den Strafstoß. Soweit will ich gar nicht mal gehen.
Ja.
Weil er kommt zu Fall, rechne mit dem Pfiff, dann ist er schockiert, dass der Pfiff nicht kommt, und dann regt er sich auf, indem wir einmal mit vollem Körpereinsatz quasi auf den Rasen hämmert.
Ja.
Aber die Kamera bleibt ja auf Moritz Schröter,
ja,
in der Situation. Das ist jetzt unser großer Vorteil, weil du siehst, dass er nichts brüllt in Richtung Schiedsrichter oder sonst jemanden. Er ärgert sich für sich.
Er verzweifelt.
Er verzweifelt irgendwie in der Situation.
Ja.
So. Wo da jetzt die Provokation ist oder das zu sehr Aufregen, was über das Maß drüber geht, verstehe ich nicht. Also für mich ist dementsprechend jetzt, wäre eigentlich das Thema Reklamieren oder Meckern ad acta gelegt, weil ich das kann ich, und also nur aus Sicht der Bilder würde ich sagen, nee, das kann es nicht sein.
Es ist ja auch nicht ganz klar, für was er die gelbe Karte gesehen hat.
Wenn er jetzt aber sagt Schwalbe, dann hätte er es theoretisch früher auch schon entscheiden müssen mit der Aktion von Moritz Schröter. Dann hätte es zu dieser Aufregung gar nicht kommen müssen, weil der Kölner Keeper ja den Ball aufnimmt und sofort weiterspielen möchte. Und dann unterbindet der Schiedsrichter ja das Weiterspielen, um Moritz Schröter vom Platz zu stellen. Und das verstehe ich dann auch nicht.
Es liegt vielleicht auch daran, dass der Schiedsrichter, ich glaube mich zu erinnern, er war relativ weit weg von der Szene. Er hat einen sehr weiten Weg vom Pfiff zu Moritz Schröter. Also er stand weit außerhalb des 16ers auf jeden Fall. Hatte dadurch auch keine Sicht auf, oder keine gute Sicht auf die Dinge. Konnte den Kontakt wahrscheinlich auch nicht sehen, der da war. Jetzt kann man sagen, hat er die Schwalbe schon gepfiffen, braucht aber dann sehr lange, um bei Moritz Schröter zu sein, um ihm die gelb-rote Karte zu zeigen. Ich weiß es nicht. Es war eine ganz eigenartige Aktion.
Es ist eine mega eigenartige Aktion. Wenn es so gewesen wäre, dass er weiterspielen lässt und es passiert nichts, dann hätte man darüber reden können, war es ein Elfer oder nicht. Dann kann man sagen, vielleicht aus der Sicht, es war zu wenig.
Ja.
Oder aus der Sicht des Referees war zu wenig Kontakt da oder sonst irgendwas, wenn er weiterspielen lässt, dann eskaliert diese Situation gar nicht.
Ja.
Aber so ist sie komplett entglitten. Und in Kombination mit der roten Karte davor, ja, die war gerechtfertigt, aber natürlich war es so 3 Minuten später der nächste Platzverweis. Ja, dann ist der Löwenfan auf Zinne. Und das verstehe ich.
Recht,
und wie gesagt, wir kommen noch aufs Gesamtbild, weil da kommt noch ein bisschen mehr, glaube ich. Aber also, das ist richtig, oder ja, ist auch noch ein anderes Thema. Gehen wir weiter.
60 hat es in der Folge eigentlich gar nicht so schlecht gemacht, fand ich, mit 2 Mann weniger. Sehr gut verteidigt, sehr konsequent verteidigt, gnadenlos verteidigt teilweise. Auch da Jesper Verlaat wirklich einer der, oder die Stütze im Defensivspiel. Und es hat eigentlich schon so ausgesehen, als könnte man das 1-1 über die Zeit bringen. Und dann wäre es ein Erfolg gewesen. Da muss man das fast als gefühlten Sieg werten. Wäre auf jeden Fall ein mentaler Push gewesen, aber es kam anders. Und auch da war ein Schulz-Spiel entscheidend. Nicht nur Schiedsrichter Schulz, sondern auch der Torschütze zum 2-1, Schulz, der per Kopf zum 2-1 trifft für Viktoria Köln. 90 plus 2 waren da schon gespielt. Und ja, es war so bitter das Ende des Spiels, wie es nur sein kann, für 60. Zu allem Überfluss dann auch noch Frenesi mit einer gelben Karte, seine 5., die er gar nicht hätte bekommen dürfen, weil es eigentlich Greilinger war, der einen Freistoß zu früh ausgeführt hat. Also auch da gibt es ja, viel Grund zur Diskussion. Auch Frenetzi fehlt damit gegen Regensburg, gegen den Tabellenführer, wohlgemerkt, nächstes Wochenende. Und auch Maurizio Jakobacci wird fehlen, zumindest auf der Trainerbank, denn auch der hat rot gesehen nach dem Spiel, hat sich beschwert. So kann man das zumindest interpretieren. Jakobacci hat gesagt, er wollte dem Schiedsrichter nur die Hand schütteln und hat ihm gesagt, dass es, wörtliches Zitat habe ich gerade nicht parat, ich glaube, kein optimaler Tag war.
Es war kein positives Spiel.
Kein positives Spiel, so. Also, ich sag mal, eine sehr, sehr sachliche Kritik, fast schon zu sachlich für das, was da in den Minuten davor passiert ist. Und dann kam auch noch Marc-Nicolai Pfeiffer, hat auch noch gemeckert, so war es zumindest der offizielle Grund für die rote Karte und hat auch noch rot gesehen. Also 4 rote Karten für 60. Es war ein sehr, sehr schwarzer oder ein roter Tag für 60 in dem Fall. Platz 13 jetzt. Man hätte auf Platz 4 springen können oder bis auf Platz 4 im Laufe des Spieltags. Jetzt ist man 13. und extrem niedergeschlagen. Und die Diskussionen gehen natürlich weiter. Was passiert jetzt, vor allem nach der gelb-roten Karte von Schröter? Wie wird das gewertet? Wird vielleicht Einspruch eingelegt gegen die Gelbsperre von Frenetzi, dass die gelbe Karte richtigerweise Greilinger zugeordnet wird und Frenetzi dann spielberechtigt ist? Alles auch im Nachhinein noch Thema gewesen. Und wo setzen wir also, jetzt an, Flo? Es war ein schwieriges Bild, das der Schiedsrichter Timon Schulz abgegeben hat, wenn man es vorsichtig formuliert. Ja.
Fassen wir mal ganz kurz zusammen den Wissensstand, den wir jetzt haben. 60 wird gegen die Entscheidungen vorgehen. Das ist das, was wir jetzt Montagabend wissen. Wichtig, 60 kann die Spielwertung nicht anfechten, weil sie beruht auf Tatsachenentscheidungen.
Schönes Wort,
wenn mich jetzt nicht alles täuscht, steht in der DFB-Spielordnung, du müsstest quasi ein Fehlverhalten nachweisen, also ein mutwilliges. Mhm. Das ist eigentlich nicht möglich. Und deswegen können wir das Thema ad acta legen. Was du aber anfechten kannst, sind individuelle Strafen. Ich sage mal so, es geht meines Wissens gegen jede dieser, nennen wir es mal, strittigen Szenen. Für mich persönlich ist wahrscheinlich die Entscheidung, gegen die du am ehesten vorgehen kannst, die gelbe Karte gegen Frenetzi, weil er war nicht der
klar
zu sanktionierende
der
Spieler.
Ja. Ja.
So, das ist jetzt relativ eindeutig. Was nicht funktionieren wird, oder wo ich davon ausgehe, dass es nicht funktionieren wird, ist die gelb-rote für Moritz Schröter, weil es zwei Tatsachenentscheidungen sind.
Genauso schwierig,
die ihn betreffen, da geht es nur um die Einordnung.
Ja.
Auch bei Maurizio Jakobacci.
Und auch bei Pfeiffer, weil es natürlich...
Bei Maurizio Jakobacci ist jetzt die Frage, war es gelb-rot oder rot? Das ist Stand heute, gibt es da noch unterschiedliche Auffassungen. Wenn es rot ist, wäre es halt auch mehr als nur ein Spiel. Bei gelb-rot wäre es ein Spiel.
Ja.
Das wird sich wahrscheinlich auch grundsätzlich nicht anfechten lassen. Was ich spannend finde, die rote Karte für Marc-Nicolai Pfeiffer, da ist, glaube ich, sogar unstrittig, ob die überhaupt in irgendeiner Form wirksam ist, weil das Spiel schon beendet war. Und weil quasi das Spielfeld eigentlich schon verlassen wurde und da zählt dann wohl die Karte irgendwie nicht mehr, wenn ich das richtig verstanden habe. Also
da erinnere ich mich an das WM-Viertelfinale 2006 gegen Argentinien.
Oha.
Da gab es doch, oh, ja. Doch auch im Nachhinein eine große, einen Tumult, sage ich jetzt mal.
Aber da ist keine Karte gezeigt worden. Das war
aber da wurde doch Thorsten Frings. Da war doch Thorsten
Frings. Das war der erste Videobeweis der WM-Geschichte sozusagen.
Aber Thorsten Frings war doch dann gesperrt danach, oder? Weil er rot gesehen hat.
Er war im Halbfinale gesperrt.
Oder hat er keinen Rot gesehen?
Eben nicht. Also meines Wissens gab es keine Karte.
Okay. Musste ich jetzt daran denken. So nachträgliche rote Karten.
Also in der Hinsicht quasi schon mal, 60 geht dagegen vor. Teilweise mit Erfolgsaussichten, teilweise geht es, glaube ich, ein bisschen ums Prinzip. Aber dass 60 sich wehrt, finde ich erstmal grundsätzlich richtig. Gegen die Spielwertung kann 60 nicht vorgehen.
Die Frage ist, ob es die Mühe dann auch wert ist. Frenetzi wird dann bei 4 Karten stehen bleiben, wird dann vielleicht 2 Wochen später gesperrt. Ist momentan auch kein Stammspieler, hätte wahrscheinlich gegen Regensburg auch nicht begonnen. Aber klar, angesichts der Personallage ist es durchaus verständlich. Da kommen wir später auch noch zu einem Punkt. 60 wird ja nicht nur auf Quarto verzichten müssen, auch auf Niklas Lang, der die fünfte gelbe Karte gesehen hat, und auf einen weiteren Spieler. Aber da kommen wir später noch kurz dazu, vielleicht widmen wir uns kurz nochmal dem Schiedsrichter Timon Schulz, 27 Jahre alt, aus dem Großraum Hannover, sage ich jetzt mal. hat sein drittes Drittligaspiel erst gepfiffen. Wenn man sich seine Statistiken so anschaut, durchaus zeigefreudig, wenn man so will. Also ist nur auf die Karten bezogen. Auch Baba Grafati hat sich mit ihm oder hat seine Leistung zum Anlass genommen, mal so allgemein auf die junge Schiedsrichtergarde zu schauen beim DFB und hat da deutliche Kritik geübt. Er hat gesagt, dass das Konfliktmanagement bei den jungen Schiedsrichtern allgemein sehr mangelhaft ist. Also der Umgang mit Widerspruch, sage ich jetzt mal, Bum Bum und Rot, hat er gesagt, Rafati, also eine sehr, ja, sehr kompromisslose Strategie, so im Umgang mit Widerspruch. Und das hat sich bei Timon Schulz natürlich ja perfekt gezeigt. Er selbst hat sich auch geäußert bei IG Schiedsrichter, Interessensgemeinschaft Schiedsrichter, ist, glaube ich, aber eine inoffizielle Interessensgemeinschaft, ist nur eine Online-Seite. Er hat gesagt, ich bin selbst unglücklich, dass ich in der Szene nicht wahrgenommen habe, habe ich mir aufgeschrieben, dass ich die Szene nicht wahrgenommen habe, muss es heißen. Aber davon werde ich mich nicht unterkriegen lassen. Das ist, ja, eine Entschuldigung ist es nicht.
Es geht auch nur um die gelb-rote Karte für Moritz Schröter natürlich.
Ja, klar.
Das muss man auch nochmal einschränkend sagen. Ja. Es ist nur diese eine Szene, wozu er sich denn hier offiziell äußert und wo er sagt...
Er wird, er hat sich schon nochmal geäußert.
Okay, overall ist es halt so, er hat von Anfang an eine sehr, sehr enge Linie gefahren. Er ist sehr früh, hat er die gelbe Karte an Moritz Schröter gegeben, da muss man allerdings sagen, die kann man schon geben.
Ja.
Allerdings musst du, wenn du sagst, willst eine Linie im Spiel haben, dann bist du schon mal so weit, dass du sagst, naja, okay, dann ist der Rahmen zumindest mal enger. Wo ich das erste Mal mir gedacht habe, okay, die Linie wird nicht nur eng, das wird, dagegen sind manche Gassen Autobahnen, war die gelbe Karte für Luca Marseiler in der 23. Minute. Ich glaube, es war eine Abseitsstellung, wo er den Ball aber noch spielt. Aber gefühlt war zwischen dem Pfiff und dem Ballspielen von Luca Marseiler eine halbe Sekunde, wo er schon in der Bewegung auch gewesen ist und dafür hat er gelb gesehen. Wo ich mir schon denke, puh. Also, kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen. Da gehe ich, also wenn ich schon so hart sehe, dann gehe ich zum Spieler und sage, pass auf, beim nächsten Mal, wo du mir auffällst, kriegst du gelb, weil das, dafür hätte ich dir jetzt am liebsten schon eine gegeben. Auch dann kann man sagen, ist kleinlich, aber na, also so viel dazu. Es geht hier schon auch so ein bisschen um den Gesamteindruck. Aber spätestens nach der Pause ist es, also
ja,
ich
es
bin
ist,
wirklich
verliert.
Niemand, der sagt, dass ein Schiedsrichter ein Spiel verpfeift. Ein Schiedsrichter Entscheidungen können oder nehmen natürlich Einfluss auf Spielgeschehen. Aber ein Spiel dauert 90 plus x Minuten, da kann viel passieren. Nur du gibst dem Spiel natürlich eine gewisse Richtung. Und es war jetzt kein überhartes Spiel, es war kein unfaires Spiel, es war vielleicht ein körperbetontes Spiel, aber ansonsten war das eine normale Drittligapartie. Und ja, auch nicht mit den Vorzeichen, dass da zwei unfaire Mannschaften aufeinandertreffen, die du in Zaum halten musst. Und deswegen verstehe ich es nicht so ganz.
Das hat ja übrigens
ich bin
auch
dafür, Olaf, dass man Schiedsrichter ranführt und dass man ihnen auch Challenges gibt. Dass man auch einen jungen Schiedsrichter in der dritten Liga auch mal sagt, so, zeig dich. Aber das gesamte Auftreten hat mir auch nicht so wirklich gefallen. Also dieses Gesamtbild des Schiedsrichtergespanns bei diesem Spiel war nicht positiv, um es jetzt mal vorsichtig auszudrücken.
Es war wirklich, man muss es so klar sagen, es war arrogant, wie der Schiedsrichter aufgetreten ist, gerade dann zum Schluss oder zum Schluss hin, wo er einfach mit roten Karten um sich wirft und sich so gegen Kritik wehrt, in Anführungszeichen. Er hat sich übrigens schon noch geäußert, zusätzlich hat gesagt, ich bin auch nur ein Mensch, der sein Hobby liebt. Das mag ich ihm gar nicht absprechen und natürlich ist das ein Hobby und natürlich muss man Schiedsrichter ein bisschen, was heißt mit Samthandschuhen anfassen? Nein, das nicht. Aber man muss schon aufpassen, dass man da nicht irgendwo ins Persönliche und ins Bodenlose abgleitet. Da ist ja auch bei Facebook wieder oder auch bei Instagram sehr viel geschrieben worden, wo man sich nur
was vor allem nicht
nehmen
geht,
kann. Natürlich.
Die Profile der Person zu teilen, damit da ordentlich Shit abgelassen wird. Also das da gehen wir schon wieder weit über die Grenzen aus.
Ja, was ich übrigens, ich habe so ein bisschen, was heißt recherchiert? Das kann man nicht recherchieren nennen. Ich habe Timon Schulz gegoogelt und als erstes kam ja nicht Timon Schulz Schiedsrichter, sondern die Website timonoliver.com. Ich weiß nicht, Flo, ob du auch Timon Schulz gegoogelt hast im Nachhinein. Das ist tatsächlich seine Homepage. Er ist Unternehmer. Ist nicht näher definiert, wo er unternimmt, in welche Branche er unternimmt. Aber die Website ist interessant, weil da hat er wirklich das Bullshit-Bingo einmal durchgespielt, was so leere PR-Phrasen angeht. Und ich lese dir mal vor, was mich motiviert. Moin, mein Name ist Timon Oliver Schulz. Timon reicht. Also ein Mann, der seinen zweiten Namen über die Maßen betont. Das macht schon mal sehr sympathisch, finde ich. Das macht nahbar.
Das Timon macht O. Schulz.
Timon O. Schulz. Genauso nennt er sich nämlich.
Ernsthaft? Okay.
Das macht so einen 27-Jährigen, der an einem Steg im Anzug posiert, über dem Text. Das macht sehr sympathisch, finde ich. Und auch als Schiedsrichter gerade wirklich absolut glaubwürdig. Er schreibt weiter, ich bin seit knapp 3 Jahren Unternehmer und schon nach so kurzer Zeit wahnsinnig glücklich damit. Mein größtes Hobby, der Fußball. Aus einer besonderen Perspektive, ich bin Schiedsrichter. Mein großer Traum, es nach ganz oben schaffen. Dem ist er jetzt, hat er sich einen Schritt davon entfernt am Samstag von diesem Traum. Mit Bodenständigkeit, Professionalität und dem richtigen Mix aus Teamspirit und Individualität. Ich lernte, was es bedeutet, Fehler zu machen. Ja, das hat er am Samstag auch gelernt. Und vor allem eines, aus diesen Fehlern zu lernen. Okay, schauen wir mal, ob er das kann. Für mich und andere kann sich 60 nichts mehr davon kaufen. Ich sehe mich als Schüler des Lebens. So, wer bei Facebook bei der Schulausbildung angibt, dass er zur Schule des Lebens gegangen ist, der hat oft gar keinen Schulabschluss. Das würde jetzt Timon Oliver nicht wünschen. Er schreibt, im Sommer 2018 traf die Faust aufs Auge. Ich fand einen Beruf, den ich in Windeseilung zur Berufung machte. Ich glaube, dass es nur umgekehrt geht. Ich glaube, man kann nur eine Berufung zum Beruf machen, aber keinen Beruf zur Berufung, weil entweder ist man berufen oder man ist eben nicht berufen. Ach, das ist nur vielleicht Wortglauberei. Und verfolge seitdem meine Vision, so vielen Menschen wie möglich zu einem erfolgreicheren und glücklicheren Leben zu verhelfen. Das hat jetzt also am Wochenende für viele tausend Löwenfans nicht gegolten.
Wollte ich gerade sagen. Also ja. Das hat jetzt nicht ganz so funktioniert.
Also schaut mal auf die Homepage, ich finde es wirklich, das ist ein Blindtext, kann man fast sagen. Da steckt so wenig Inhalt drin auf so vielen Zeilen, das ist auch, ist auch eine Leistung. Er ist Unternehmer, Schiedsrichter, Dozent und Speaker, laut eigener Definition. Weiß er Bescheid, 27 aber Jahre alt, Timon Schulz. Alles
die
Gute.
Die Ansprache hat auf dem Platz zumindest nicht wirklich funktioniert. Ich glaube, so kann man es runterbrechen. Was ich erstaunlich fand, positiv erstaunlich, wie sich Maurizio Jacobacci, Moritz Schröter und Jesper Verlert nach dem Spiel an jeweiligen Mikrofonen geäußert haben. Ja. Das war mit sehr viel bedacht. Vor allem Moritz Schröter hat sehr viel gesagt,
sehr viel gelächelt für die Situation.
Ja, inhaltlich, und das meine ich jetzt mit vollem Respekt, inhaltlich komplett vertreten, was er denkt, aber in einer Art und Weise, die definitiv nicht justiziabel oder sonst irgendeiner Form negativ auszulegen ist.
Ja.
Chapeau, genauso übrigens dann auch wie Jesper Verlat und Maurizio Jacobacci, das wissen wir, dass der jetzt an Kameras oder vor Kameras und an Mikrofonen jetzt nicht derjenige ist, der explodiert.
Man würde es ihm manchmal sogar wünschen, dass er explodiert. Ich finde fast ein bisschen zu bedächtig.
Ich stelle mir gerade Sascha Mölders vor am Mikrofon nach dem Spiel. Okay, der hätte wahrscheinlich
Spacco wahrscheinlich das harmloseste gewesen.
Ja, und er hätte ihn wahrscheinlich auf dem Platz schon gefressen. Ja. Also so hätte es auch sein können. Insgesamt, lass mal verstehen, es ist eine Niederlage, die sportlich wehtut, die hätte aber auch so passieren können, weil Viktoria Köln war, die insgesamt einfach, nennen wir es mal, gefälligere Mannschaft von einem jetzt nicht hochklassigen Drittligaspiel. Ich habe persönlich nicht erwartet, dass 60 nach einem wirklich sehr guten Auftritt gegen Freiburg 2, gegen Viktoria Köln ebenso auftritt. Das sind einfach zwei verschiedene Mannschaften mit zwei verschiedenen Backgrounds gerade. Vielleicht hätte ich mir einen Tick mehr noch erwartet, aber ich bleibe dabei. Insgesamt stand 60 hinten wieder gut. Vorne war es so ein kleiner Rückschritt, auch weil Joel Schwarz spontan doch gefehlt hat. Das sah ja erstmal ganz gut aus und es hat auch auf der Pressekonferenz vor dem Spiel noch geheißen, ja, der ist dabei. ging halt dann doch nicht. Valmir Soleimani hat da einfach zu wenig Gefahr entwickelt. Finn Lakenmacher hat nicht gespielt. Das Lakenmacher-Thema begleitet uns einfach.
Ist eingewechselt worden.
Ist zumindest eingewechselt worden. Aber da hat's, also das war wiederum ein kleiner Rückschritt im Vergleich zum Freiburg-Spiel.
Ja.
So ehrlich muss man schon sein.
Wobei es aber
grundsätzlich
ich
also der Einsatz vom Team, der hat schon gestimmt. Aber
für
es
ein
war
Auswärtsspiel
halt nicht so,
solide.
Ja, ich sage mal, hättest du den Punkt mitgenommen, alles wunderbar.
Das Problem ist halt, du kassierst das 0-1, machst dann sofort den Ausgleich und dann hast eigentlich, du gehst mit dem psychologischen Vorteil in die Pause und dann kannst eigentlich schon, also dann kannst du anders auftreten zu Beginn der zweiten Halbzeit. Und Beginn der zweiten Halbzeit ist oft die Schwäche bei 60. Also da bringt man sich oft in Schwierigkeiten in dieser Phase und auch da war es wieder so. Ich weiß nicht, da kam einfach nicht mehr dieser Gegendruck und am Ende musst du sagen, auch ohne Schiedsrichter hättest du dich nicht beschweren dürfen, wenn du 2-1 verlierst. Ist so. Das Spiel kann 1-1 ausgehen, da würde man auch sagen, 60 erkämpft sich mit starker Kampfleistung einen Punkt in Köln. Könnte man genauso sagen, aber am Ende ist es auch, wenn man die 4 roten Karten ausblendet, eine verdiente Niederlage. Die geht in Ordnung.
Muss man so sehen. Mit dem Punkt hätte man wunderbar leben können.
Ja.
Ja, was machen wir jetzt damit? Fragen wir mal die Anja. Ich glaube, die hat ja auch, die hilft uns jetzt den Blick nach vorne zu werfen. Oder die Frage ist, ist es wirklich eine Hilfe? Ich weiß es nicht. Nicht, weil es Anja ist, sondern was dahinter steckt.
Hallihallo. Leider klappt es ja heute wieder nicht, dass wir zu dritt am Stammtisch sitzen, weil ich mich heute rausgeklinkt habe. Aber dennoch habe ich natürlich eine Meinung zum vergangenen Wochenende. Und ich muss schon sagen, also natürlich weiß man, dass dieser Schiedsrichter sehr locker die Karten sitzen hat. Allerdings ist natürlich dieses Spiel ziemlich ungut, grundsätzlich. Vom Timing jetzt auch, wenn man Jan Regensburg vor der Brust hat. Da haben wir eigentlich mit dem letzten Spiel in meinen Augen das nächste Spiel schon verloren, grundsätzlich, wenn da schon so viele Stammkräfte fehlen. Da mache ich mir eigentlich gar keine Hoffnungen mehr. Ich rechne mit einem Bombensechser. Ich habe das dem Flo letzte Woche erklärt. Ich rechne da mit Schulnoten. Wenn man mit einer 6 rechnet, dann freut man sich über alles, was besser wird. So sehr habe ich mich auch über diese Niederlage bei Viktoria Köln einfach geärgert, weil das ist einfach fies. Also da ziehst du halt einfach den Kürzeren, nur weil jetzt einer denkt, er spielt damit. Keine Ahnung. Ich bin ja eigentlich diejenige, die sagt, nichts gegen den Schiedsrichter sagen. Da muss man aber jetzt mal was sagen, weil das ist echt, also schwieriges Unterfangen. Nichtsdestotrotz werde ich natürlich schon ein Auge auf das Spiel gegen Jan Regensburg werfen, auch wenn ich mir da nichts ausmale. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr zwei euch da was ausmalt oder ob jemand anderes sich von unserer Giesinger Bergfest-Community was ausmalt. Ich kann es mir beim besten Willen leider nicht vorstellen und rechne einfach mal mit keinen Punkten. Freue mich aber schon wieder, nächste Woche wieder am Stammtisch Platz zu nehmen. Und ich hoffe eigentlich, dass wir da ein Trio dann wieder sind. Bis dahin, ciao.
Sie hörten Anja Guder, ich schimpfe nicht über den Schiedsrichter, schimpft über den Schiedsrichter.
Ja, da muss schon viel passieren, dass Anja dermaßen auch für ihre Form auf Zinne ist.
Ja.
Also, aber da steckt natürlich schon auch ein bisschen was drin, weil wenn wir jetzt vorausblicken, Anja hat es gesagt, jetzt ist das nächste Spiel auf Giesings Höhen und es kommt der Tabellenführer Jan Regensburg. Und wenn du jetzt mal guckst, mit welcher Elf du auflaufen darfst, kannst,
sind sie
dann
wird
es echt eng. Also Leroy Quattro, 2 Spiele gesperrt. Niklas Lang, Gelbsperre. Das heißt, 2 Innenverteidiger weniger. Das wird dann schon mal so ein bisschen eng. Wer verteidigt dann neben Jasper Verlat? Gehen wir mal weiter. Albion Frenetzi, okay, momentan kein Stammspieler, aber damit auch halt auch nicht auf der Bank. Moritz Schröter, gesetzt auf rechts außen, ebenfalls nicht dabei. Und dann natürlich, und davon müssen wir jetzt ausgehen, der Cheftrainer auch nicht auf der Bank. Boah. Das heißt, Stefan Reisinger wird wahrscheinlich das Zepter schwingen an der Seitenlinie.
Wo ist
Die
Günther
werden.
Gorenzel, wenn man ihn mal braucht? Als
Badumts.
Aushilfstrainer.
Es wird eng. Also die Folgen dieses Köln-Spiels, die strahlen halt jetzt ordentlich ab. Und also
Ich
allein im
gehe da schon ein bisschen,
Innenverteidigung, das
ich gehe da
ist.
schon ein bisschen mit Anja. Es fühlt sich schon so an, als hätte man mit dem letzten Spiel auch schon das nächste verloren. Es ist ja schwierige Gemengelage auf jeden Fall. Aber man kann, wie es Anja sagt, nur positiv überrascht werden. Einer wird allerdings nicht überraschen, zumindest nicht seinen Ex-Club. Flo, ihr habt bei der Abendzeitung noch eine Geschichte ausgegraben heute, die betrifft Joel Schwarz.
Ja, es ist so, dass Joel Schwarz, egal ob er fit ist oder nicht, gegen Jahn Regensburg nicht spielen wird. Es gab diese Gerüchte um eine mögliche Klausel im Vertrag. Ja, und die gibt es. Also Joel Schwarz wird gegen seinen Ex-Verein Jahn Regensburg nicht spielen. Man muss halt da immer, also man sagt dann immer Spielverbot oder so. Ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass es halt mit einer Strafzahlung quasi verbunden ist, wo du halt quasi den Verein dazu bewegen
Ja,
willst, setzt den nicht gegen uns ein.
wahrscheinlich.
Aber ja, es gibt sie. Also auch ist vorne auf der Neun haben wir jetzt oder hat 60 jetzt Handlungsbedarf.
Spontaner Gedanke. Lässt 60 Schwarz doch spielen gegen Regensburg und verzichtet deswegen auf das Wintertrainingslager, um die
Oh,
Kosten
eine steile
auszugleichen.
These.
Sie
Also ich
hörten die
glaube,
steile These.
offiziell ist es ja das aus organisatorischen Gründen, dass man sagt, dass man in München bleibt, weil du halt An- und Abreisetag fallen weg. Das heißt, du hast zwei zusätzliche Trainingstage, die du verwendest. Du kannst Teambuilding hier in Bayern oder in den Bergen auch machen. Und dass das Geld, das man spart, geht quasi in die Infrastruktur. Das ist die offizielle Version. Unter der Hand wird natürlich auch darüber spekuliert, na, ist es vielleicht doch, dass man sich Geld spart, aber grundsätzlich sage ich mal, gewisse Instandhaltungsarbeiten oder so, vor allem an Rasenplätzen und so, die stehen natürlich auch an. Also
Ja.
ich kann es tatsächlich nachvollziehen, ob ich jetzt grundsätzlicher Befürworter bin, die Wintervorbereitung vor Ort zu machen. Vorteil ist, du brauchst nicht nur Akklimatisierung, sondern du bist quasi im deutschen Winter da. Ja, du verlierst keine zwei Reisetage, aber das ist natürlich eine Muskulatur bei besseren Temperaturen auch ein bisschen anders reagiert, ist auch klar. Also,
Und du sparst dir aber auch Diskussionen über zu teure Trainingslager und über zu starke Abschottung vor den Fans, und gut, du kannst dich auch
alles schon
am eigenen
gehabt.
Trainingsgelände abschotten. Also das ist
Ja.
noch nicht so lange her, da war das alles, und der deutsche Winter ist auch nicht mehr das, was er mal war, muss man auch sagen. Auch nicht in München-Giesing. Auf Giesings Höhen, wo es gerne mal 2 Meter Schnee hat. Mitte
Ja.
Oktober. Ja. Wir sind ein bisschen abgeschwiffen, abgeschweift, abgeschwoffen. Ich weiß nicht, was da die Perfektform dieses Verbs ist. Wir schauen noch ein bisschen voraus, vielleicht mit einem kleinen Funken Optimismus. Jesper
Ja.
Verlaat hat nämlich gesagt nach dem Spiel, wir lassen uns davon nicht aus der Bahn bringen, von den ganzen Ereignissen, die wir jetzt hinlänglich breit getreten haben. Ich kann, wenn man es positiv sehen will, ich kann da schon ja eine kleine Hoffnung rausziehen aus dem Ganzen, was da am Samstag passiert ist, weil es halt schon eine jetzt erst recht Mentalität befördern kann. Du bist arg dezimiert gegen Regensburg, du gehst mit diesem extremen Tiefschlag gegen Köln in die Partie, du spielst gegen den Tabellenführer, der einen brutalen Lauf hat. Also du kannst endlich mal wieder als der Underdog auftreten. Und das hat 60 ja eigentlich in den letzten Jahren immer wieder gut getan, mal die
In dieser
Rolle
Saison eher
einzunehmen.
nicht, da hat man gegen alle verloren, die vor einem
Das
stehen.
stimmt allerdings, auch in der letzten Saison war das eher, ja, wobei, ja, man kann sich immer so hindrehen, wie man es braucht, aber das ist so die einzige Hoffnung, die ich habe, dass man da gerade mit Jesper Verlaat, der für mich als Kapitän wirklich eine sehr, sehr gute Rolle einnimmt und die Rolle auch gut ausfüllt, dass da in der Kabine vielleicht in diesen Tagen ein bisschen was passiert und dass man sagt, jetzt hier ausgerechnet gegen Regensburg im Derby zeigen wir es allen, möglicherweise.
Für den Löwenkosmos wäre es wünschenswert.
Absolut.
Tatsächlich. Also ich glaube, es wird viel drauf ankommen. Jeder rechnet mit einer Niederlage, selbst wenn du verlierst, aber du haust alles rein. Glaube ich, dass es okay ist, wenn auch die Gesamtgemengelage im momentan oder ja eigentlich seit Wochen speziell ist, sage ich
Absolut,
mal.
absolut. Speziell war auch der Flo Allstar in der letzten Woche. Du hast mich würdig vertreten mit den Rätseln. Mohamed Awata war auch, ich hätte ihn gelöst tatsächlich, den hätte ich gewusst. Den der letzten Woche, auf den bin ich nicht gekommen und ich bin gespannt auf die Auflösung, Flo.
Ja, es waren wieder drei Hinweise auf einen gesuchten Ex-Löwen. Die Hinweise lauteten: 60 war sein Sprungbrett nach Deutschland. 2022 spielte er in seiner Heimat mit einem weiteren Ex-Löwen und einem Weltmeister zusammen. Und der dritte Hinweis: direkt zum Start seiner Zeit bei 60 gab es eine Trikotpanne.
Ich will kurz meinen
Fangen wir mal
Tipp
von.
abgeben. Ich will,
Ja,
ich,
bitte.
oh, oder nee, du löst jetzt nicht namentlich auf, oder? Sondern du löst erst die Tipps auf und dann sagst du den
Ich würde
Namen.
tatsächlich erst die Tipps
Ja,
auflösen.
bitte. Okay, dann sage ich meinen Tipp zum Schluss.
Ich gucke jetzt aber sicherheitshalber nochmal nach.
Bitte.
Also ich weiß, dass ich richtig lag, ich nur nicht, dass ich da jetzt einen Namen verwechsle. Und da geht es nicht um Verwechseln, ne, weil es geht nämlich dann um den Weltmeister. Also fangen wir mal, vielleicht lösen wir, fangen wir mal von hinten tatsächlich an. Trikotpanne. Da hat wahrscheinlich jeder an Aaron Brezel Berzel gedacht.
Ja.
Na, aber der hat jetzt mit einem Weltmeister im letzten Jahr nicht zusammengespielt. Also der war es nicht. Dann gehen wir mal nochmal, also das vielleicht als Trikot vorneweg. 60 war sein Sprungbrett nach Deutschland. Die erste Löwenstation, also die erste Station bei 60. Er war ein Winterneuzugang
Ah,
und hat dann auch
dann
nur
war
ein
ich richtig.
halbes Jahr gespielt
Ah,
bei
dann wusste
60
ich's.
München.
Und dann hat er
Ist
unter
danach
anderem.
weitergewechselt. Unter anderem Köln und
Ja,
Bremen.
da sage ich nur,
2022 spielte er in seiner Heimat mit einem weiteren Ex-Löwen und einem Weltmeister zusammen. Die Rede ist vom
da sage ich nur,
Verein.
Julia, ich weiß es.
Der Verein heißt Vissel Kobe, ist sein Heimatland. Und im Kader, und deswegen habe ich auch das Jahr genannt, denn in
In
Japan
Lister.
wird nach Kalenderjahr gespielt. Der Ex-Löwe, der in seinem Team war Stefan Mugosha.
Ah.
Und der Weltmeister, der in seinem Team mitgespielt hat, war Andres Iniesta.
Ja, wusste ich's doch.
Und die Trikotpanne lag
Ich hatte
daran, dass
irgendwas
man
im
ihm
Hinterkopf.
die Rücknummer 18 gegeben hat auf den Pressefotos. Blöderweise die Nummer 18 aber schon von einem Nachwuchsspieler besetzt war. Und dann wurde hin und her überlegt, was machen. Dann war, glaube ich, erst noch die 13 im Gespräch. Und dann ist es aber die 9 geworden.
Okay.
Und der Name des gesuchten Ex-Löwen war Yuya Osako.
Irgendwas mit Trikot hatte ich tatsächlich im Hinterkopf. Da war irgendwas, ja. Mit Andres Iniesta zusammengespielt, das ist schon auch, das kann man sich auch auf die Fahnen schreiben.
Absolut.
Nicht so schlecht. Und Stefan Mugusa natürlich.
Ja, bitte.
Ein Weltstar und Andres Iniesta in einer
Übrigens,
Mannschaft.
unter anderem damals im letzten Jahr auch im Kader ein gewisser Bojan Krkic, der ja auch mal ein großes Talent war.
Bei Mainz 05.
Zum Beispiel. Aber Gotoku Sakai auch.
Aha, Stuttgart, oder? Nee,
Ich
oder wo?
glaube,
Oder war der auch bei Mainz?
das war
Sakai?
schon
Na,
Stuttgart.
Sakai war Stuttgart, ja.
Ja, naja, auf alle
Illustre
Fälle.
Runde, ja.
Wir haben einen weiteren Flo All-Star, den letzten vorerst, weil der Alex übernimmt ja dann wieder. Und wir haben einen Gewinner, hat per Instagram gelöst. Ja, der Tober,
Okay.
Unterstrich, Tober, Unterstrich. Und der Name einfach nur ein T, aber ich glaube, er weiß, dass er gemeint ist. Meld dich gerne bei uns. Du hast zwei Bergfestkrüge gewonnen, denn die Hoodies sind aus.
Sold out. Schön. Flo, du hast ein neues Rätsel auf Lager. Kann es sein?
Nein.
Nein. Ach so, dann habe ich mich verhört. Es gibt dann in dieser Woche kein Rätsel. Ich habe nämlich keines vorbereitet, aber ja, mal schauen. Ich weiß nicht, ob es nächste Woche einen Alex All-Star gibt. Ich denke, es wird einen All-Star geben. Die Frage ist nämlich, ob es nächste Woche einen Alex gibt am Stammtisch, weil
Oder
ich in.
ob schon wieder der Flo All-Star zurückkehrt.
Ja, weil ich nämlich in Portugal weile ein paar Tage und kein Equipment dabei habe, aber vielleicht schalte ich mich übers iPad zu. Mal schauen. Ich verspreche jetzt hier nichts. Was ich versprechen kann, ist, dass wir noch ein bisschen über, ja, Geschehnisse abseits des Platzes sprechen. Flo, du warst da, ja, in vielen Dingen mittendrin als Abendzeitung-Reporter in dem Fall. Ja, wo fangen wir denn an? Fangen wir vielleicht an bei Maurizio Jacobacci, der mit einer Pressekonferenz für ein bisschen Aufsehen gesorgt hat. Es war keine Aussage, die für Aufsehen gesorgt hat, sondern ein Schweigen. Irgendjemand hat es mitgestoppt. 16 Sekunden Schweigen. Er wurde gefragt, ob er denn den Rückhalt der Vereinsvertreter spürt. Und dann hat er gesagt, naja, von denen, mit denen er Kontakt hatte oder hat, von denen schon. Dann kam die Präzisierung auch mit Robert Reisinger oder auch von Robert Reisinger. Und dann hat er eben diese 16 Sekunden geschwiegen. Da wurde viel hineininterpretiert. Flo, was ist deine Interpretation?
Also
Schwierige Frage.
ich saß ja in dem Pressekonferenzraum mit drin und das war irgendwie so leicht unwirklich, weil das meine Denkpause ist, das ist in jeder Pressekonferenz kann das passieren. Aber das war wirklich so, als hättest du eine Stecknadel fallen lassen hören. Also da war nichts, da war nichts. Das kann sich ja jeder nochmal angucken auf YouTube. Maurizio Jacobacci hat ja auch so ein bisschen vor sich hin geschmunzelt, so ein bisschen. Also er hat quasi auch selber so ein bisschen nach den Worten gerungen. Und als dann die Nachfrage kam, wie denn der Kontakt zum Präsidenten ist, hat er ja nur gesagt, ja, in letzter Zeit hat er keinen Kontakt zum Präsidenten gehabt. Da ist extrem viel Interpretationsspielraum und wir können jetzt hier auch am Stammtisch rumspekulieren. Das Einzige, glaube ich, was wir festhalten können, normalerweise sollte so eine Frage gar nicht erst aufkommen müssen, können, dürfen, wie wir uns auch sehen möchte. Aber diese 16 Sekunden Pause, wie soll man das am besten formulieren? Irgendwas passt da nicht ganz.
Gab es nicht mal das Zitat, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold? Das wurde doch im Löwenkontext auch erstmal verwendet. Ich weiß nicht mehr von wem. Ich weiß es. Da wurde viel hineininterpretiert. Die einen haben ihm vorgeworfen, dass er sich wie Kölner und wie Bierhoff in die Vereinspolitik einmischt, mit solchen Aktionen oder Nichtaktionen in dem Fall. Das würde ich ihm nicht vorwerfen, weil
Nein.
was soll er machen? Er wird danach gefragt. Natürlich könnte er lügen, er kann sagen, ja toll, Robert Reisinger, bester Mann, wir gehen jeden Tag golfen miteinander. Das wäre halt gelogen. Und das war halt die ehrliche, wenn auch ein bisschen peinlich berührte Antwort, glaube ich, weil das Schweigen resultierte ja bestimmt daraus, dass er nicht wusste, was er sagen soll.
Also,
Das lässt halt tief blicken.
ja, und wir müssen festhalten, so wie wir Maurizio Jacobacci kennengelernt haben, er ist eine verdammt ehrliche Haut. Wir haben auch mal gesagt, vielleicht machen wir einen Tick zu ehrlich. Aber mir ist das ehrlicherweise lieber, als wenn man immer Sachen vielleicht im Nachgang erfährt oder sonst irgendwie, die halt dann nicht der Wahrheit entsprechen oder wo man merkt, da redet jemand um den heißen Brei herum.
Und Jacobacci, das muss man auch sagen, er ist schon einer, dem wichtig ist, dass er mit allen gut auskommt und dass er jedem gefällt, in Anführungszeichen. Also der,
Es geht viel um Respekt. Also
auch
wenn er
das.
gefragt wird, will er auch eine ehrliche Antwort geben.
Und er nimmt es
Das
mit
ist ein
einem
hohes
Schwung.
Gut. Das muss man gleich mal dazu sagen. Das
Ja,
ist ein
klar,
hohes
natürlich,
Gut.
natürlich. Ist bei 60 manchmal hinderlich, aber grundsätzlich ein hohes Gut. Und er nimmt es schon persönlich, wenn einer vielleicht nicht so viel Kontakt sucht, wie es vielleicht sollte aus Jacobacis Sicht. Da ist er, glaube ich, schon sensibel. Und ich kann mir vorstellen, dass er das Reisinger schon übel nimmt, in gewisser Weise, wobei es jetzt auch nicht die Aufgabe eines Präsidenten ist, ständig Kontakt zum Trainer zu halten. Das müssen andere. Aber ich glaube, dass er da schon feine Antennen hat, Jacobacci. Und das hat er da durch das Schweigen gezeigt. Das ist meine Interpretation.
Maurizio Jacobacci hat sehr feine Antennen und er hat klare Vorstellungen, wie etwas zu funktionieren hat und wie der Umgang sein soll. Das, glaube ich, können wir festhalten. Und deswegen, ja, lässt tief blicken. Und er hat feine Antennen für, nennen wir es mal, Strömungen oder sagen wir es auf Neudeutsch Vibes. Und er ist, das war ja auch auf dieser Pressekonferenz, er hat ja sehr, sehr ausführlich, sehr bedacht gesagt, 60 München ist noch keine Spitzenmannschaft. Wir tun gut daran, bodenständig zu sein, weiterzuarbeiten. Wir brauchen Ruhe, wir brauchen Konstanz, damit hier sich was entwickeln kann. Wir gucken auch nicht auf die Tabelle. Jetzt haben wir also den nächsten Horizont, ist jetzt quasi die Winterpause, wo man dann guckt, so, wo stehen wir, in welcher Schlagdistanz, in welche Richtung stehen wir. Wir haben immer über die ersten 8 Spiele gesprochen, da sind wir jetzt weit drüber hinaus. Der nächste, in Anführungszeichen, Meilenstein ist dann die Winterpause. Aber dieses, ich glaube, es waren knapp 6 Minuten Monolog, wo es darum ging, Bodenständigkeit, Ruhe, das Positive sehen, Entwicklung sehen, etwas honorieren, nicht noch mehr wollen. Das war ihm schon sehr, sehr wichtig und das hat man ihm auch angemerkt. Er hat da viel gemahnt, aber hängen geblieben ist halt Ruhe. Und Ruhe, er hat es nicht im Speziellen gesagt, was für eine Ruhe, sondern es ging allgemein um Ruhe. Also, meine Interpretation in der Mannschaft, ganz nah an der Mannschaft, rundherum um die Mannschaft, um die KGAA, Fanszene, also das hat auch Medien, das hat alles mit eingeschlossen. Er hat versucht zu besänftigen. Und auch das lässt ein bisschen tief blicken, weil Fakt ist, momentan ist es im Löwenkosmos sehr, sehr unruhig. Ist es seit Wochen, aber gefühlt jede Woche gibt es wieder was, worüber man sich aufregen kann, diskutieren kann, möchte, sollte, sich gezwungen dazu sieht. Und
Fakt da ist aber natürlich,
aus Trainersicht kann ich schon verstehen. Also
du kannst
ich kann
aber
das tatsächlich nachvollziehen.
Du kannst aber als Trainer und als Team an sich kannst du natürlich auch dazu beitragen, dass Ruhe herrscht, nämlich indem du sportlichen Erfolg hast. Und da trägt jetzt Platz 13 natürlich auch nicht unbedingt dazu bei, dass Ruhe einkehrt, weil der Erfolg überdeckt vieles. Das haben wir in Kölner Zeiten gesehen. Da war es lange ruhig, weil es sportlich gelaufen ist. Wenn es sportlich nicht läuft, dann kommen halt andere Dinge auch immer mehr ans Tageslicht und zum Vorschein. Und das ist bei 60 sehr, sehr gefährlich. Das haben wir oft gesehen in sportlich schwierigen Phasen. Da kommen Dinge dann ins Rollen, die vielleicht so nicht ins Rollen gekommen wären, wenn es sportlich laufen würde. Eine Meldung, Flo, die den Löwenkosmos in den letzten Tagen beschäftigt hat, war der Rückzug der Firma von Hans Sitzberger von 60. Auch da habt ihr aber von der Abendzeitung die Hintergründe recherchiert. Ja, vielleicht magst du uns kurz mal mitnehmen, was da der aktuelle Stand ist.
Ja, der aktuelle Stand ist, dass die Verträge gekündigt sind. Also wir haben das vermeldet und das war klar, dass das natürlich für Diskussionen sorgen wird. Nachdem wir diese Informationen hatten, haben wir sie dann halt auch aufbereitet und dementsprechend auch veröffentlicht. Was ich so ein bisschen schade finde in dieser Gesamtgemengenlage, es geht dann, ich weiß nicht, ob das ein spezielles Löwenthema ist oder auch nur momentan, es wird dann viel diskutiert, ja, wer hat es durchgestochen, wem nützt es, wer verfolgt da vielleicht eine Agenda, und dann geht diese eigentliche Meldung, der Inhalt geht dann fast unter, warum ist das so, woher kommt das, was sind die Beweggründe? Es wird dann sogar nochmal hinterfragt, ob das überhaupt stimmt. Also ich habe irgendwo gelesen, das wäre eine Ente gewesen. Also eine Ente wäre eine Falschmeldung. Nein, es gibt diese Kündigung. Es ist keine Ente. Die gibt's. Die ist auch da. Wie soll ich sagen? Ich finde es schade, dass dann zu wenig in der Sache diskutiert wird, sondern dann eher so, das Drumherum. Da geht es gar nicht um 60. Da geht es gar nicht darum, was hat das für Auswirkungen für den Verein, was sind die Beweggründe, sondern da geht es eher darum, wer verfolgt es, wer undichte Stelle, also es geht sofort wieder auf die politische Ebene.
Ja.
Das zeigt halt, wie viel Druck auf dem Kessel bei 60 ist. Und das finde ich, ja, das bereitet fast ein bisschen Sorgen.
Ja, und welche große Rolle persönliche Interessen spielen bei 60. Auch das zeigt das, finde ich, wieder par excellence. Jetzt kann man natürlich spekulieren, was waren denn die Beweggründe? Hans Sitzberger war ja, wie man so hört, innerhalb des e.V. ja so ein bisschen degradiert worden, wenn man es so nennen kann. Sein großes Steckenpferd war der Profi oder ist der Profifußball, der Fußballer an sich. Und er ist da ja innerhalb des e.V. so ein bisschen abgezogen worden vom Fußball. Das könnte vielleicht ein Teil der Erklärung sein. Flo, hast du weitere Ansätze?
Also Fakt ist, die Firma AHD Sitzberger wird ja mittlerweile geleitet von den Kindern von Hans Sitzberger. Und dementsprechend haben die gesagt, okay, wir wollen unser Sponsoring nicht verlängern. Dass natürlich die das nicht nur eigenständig machen und über den Kopf hinweg des Papas, ist, denke ich, auch klar. ich für meine Sachen oder für meine Dinge sehe da schon auch ein gewisses, in Anführungszeichen, Schutzdenken auch der Kinder, dem Papa gegenüber. Und die sind Sponsor, die haben vielleicht jetzt finanziell im Vergleich zu anderen Sponsoren nicht so viel gezahlt, aber es ging ja viel weiter darüber hinaus. Unentgeltliches Räumen von Trainingsplätzen, von Tribünen, Unterstützung der Amateurfußballer. Und ich glaube, das 17. Jahr, sind die jetzt schon mit dabei. Und da muss viel passieren, dass du halt dieses Herzensding, was sie auch immer gesagt haben, sagen, hey, wir müssen da halt ein Stoppschild reinhauen, weil so geht es nicht weiter. Nochmal, diese Kündigung gibt es. Es gibt diese E-Mail, wo das quasi angekündigt wird, die ist sehr, sehr lang. Die ist mittlerweile auch in Foren auffindbar. Also wenn man danach googelt, kannst du die gesamte E-Mail lesen.
So viel zum Thema Ente.
Ja.
Die Ente ist weit geflogen.
Nein, die Sache ist halt, und das ist auch immer ein Teil der Medienarbeit. Du hast Informationen, du hast in dem Fall auch schriftliche Informationen und dann geht es auch um eine gewisse Interpretation. Und dann derselbe Sachverhalt kann von zwei pe verschiedenen Personen unterschiedlich interpretiert werden. Und
Was?
also das ist ja auch noch so ein Thema. Eine Sache, die ich auch sagen möchte, wenn es Informationen gibt, und dann ist es die Aufgabe von Berichterstattern, diese zu verwenden, aufzubereiten und Nachrichten daraus zu machen. Etwas zurückzuhalten ist keine Option.
Klar, das wäre dann Agitation oder Aktivismus sozusagen. Was wenig Interpretationsspielraum lässt, ist ja, dass in diesem Schreiben ja formuliert ist, woran eine Fortsetzung der Partnerschaft mit 60 geknüpft ist, oder Flo? Da gab es eine Passage, die besagt, dass eine Fortsetzung des Engagements an gewisse Bedingungen geknüpft ist.
Also die Bedingung, dass es ein, nennen wir es mal, konstruktives Miteinander sein sollte, die ist 1:1 rauszulesen. Und die weitere Interpretation, dass mit Marc-Nicolai Pfeiffer weitergearbeitet werden soll, das kann man jetzt so und so interpretieren. Die einen sagen, das ist nicht eindeutig rauszulesen, die anderen sagen, das ist durchaus rauszulesen. Da sind wir jetzt beim Thema Interpretation des Schreibens. Und ich glaube, jeder hat mittlerweile sogar da seine Meinung schon abgegeben. Deswegen, wenn wir alles runterbrechen, Fakt ist, es gibt diese Kündigung hat Gründe. Und wenn eine Firma wie AHD Sitzberger, die seit Ewigkeiten dabei ist, sagt, wir haben das immer mit Herzblut gemacht, nur jetzt in den Rahmenbedingungen möchten wir das nicht mehr, dann sollte man zumindest mal drüber nachdenken, woran das liegen könnte.
Wenn ich gerade an ARD Sitzberger denke, schade, dass das Spiel gegen Köln kein Heimspiel war, weil da wäre ARD Sitzberger richtig groß rausgekommen. ARD
Das ist richtig.
Sitzberger präsentiert Gary Karte für. Ja.
Ja, da erinnere ich mich noch an das nette animierte Mandschkerl auf der Arena
Stimmt, genau. Das
an
von
seine
links
Tafel.
reinfährt und ja,
Ja.
musste
Und
jetzt sofort dran
dann
denken.
Karte zeigt und winkend weiterfährt.
Genau.
Das ist, also diesen Sound, also sollte es wirklich dazu kommen, dass nicht doch noch verlängert wird. Das wäre ein Sound, den man tatsächlich so ein bisschen vermisst.
Das stimmt allerdings, ja.
Hat Kultpotenzial,
Ja.
definitiv.
Was vielleicht auch Kultpotenzial hat, ist unser Abspann. Wir bewegen uns schnurstracks darauf zu. Flo, ich habe gar keinen Timer mitlaufen, aber wir haben jetzt schon einige Zeit gesprochen. Es wird Zeit, zum Ende zu kommen. Wir schauen noch ganz kurz auf die Ergebnisse aus Löwensicht des Wochenendes und die waren ja genauso wenig erhellend oder erfreulich wie das Ergebnis der Profis, nämlich die U21 hat in der Bayernliga Süd mit 0:1 beim VfR Garching verloren, nach zuletzt 6 Spielen ohne Niederlage. Kleiner Dämpfer, aber da ist man auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Die U19 hat eine 2:4 Niederlage kassiert in der Bundesliga gegen den SV Sandhausen, trotz 2:1 Führung zwischendurch Treffer für die Löwen Raphael Ott und Mike Gregorian. Und die U17 hat mal richtig auf den Sauger bekommen, nämlich von Eintracht Frankfurt. 2:6 hieß es am Ende. Ja, da ja, War nicht viel mit Jubeln. Allerdings ist 60 da auch nur mit 12 Feldspielern angetreten, die zur Verfügung standen. Auch das ja, ist vielleicht Teil der Erklärung dieses Debakels. Flo, hast du noch irgendwas unseren Hörern mitzuteilen?
Die kleine gute Nachricht, die dritte Mannschaft hat 5-2 beim FC Fürstenried gewonnen. Immerhin
Okay,
eine kleine
immerhin das.
erfreuliche Geschichte. Die vierte Mannschaft 1-3 beim FC Anadolu Bayern. Die Löwen in 1 leider auch mit der ersten Saisonniederlage bei der SGH Grasbrunn 2 zu Hause 2-3 verloren. Aber dafür die Löwen in 2, die haben für das Ausrufezeichen des weiß-blauen Wochenendes gesorgt. Heimsieg gegen Centro Argentino de Munique 2
Ah,
mit
dann haben wir es
12
wieder.
zu 0.
Okay.
Also so viel leichte Lichtschimmer, aber wir hatten schon erfolgreichere Wochenenden aus Löwensicht, das
Das
definitiv.
stimmt allerdings.
Vielleicht ein kurzer Blick auf den nächsten
Genau.
Spieltag noch, was uns erwartet, neben 60 gegen Jahn Regensburg. Damit ihr wisst, was auf uns zukommt, wird der Spieltag eröffnet mit Aue gegen Ferl. Dann am Samstag Dresden gegen Freiburg 2, Sandhausen gegen Saarbrücken, Lübeck gegen Haching. Essen gegen Bielefeld, das finde ich jetzt nicht unspannend. Ingolstadt gegen Dortmund 2 und dann am Sonntag Mannheim gegen Duisburg, Münster gegen Ulm und Halle gegen Viktoria Köln.
Nicht schlecht. Saarbrücken hat sehr viel Zeit zur Erholung wahrscheinlich. Die haben
Stand
eine
heute
halt.
wissen wir noch nicht, ob das Pokalspiel ausfällt.
So ist es ja, aber es könnte sein. Und die haben ja auch am Wochenende nur eine Dreiviertelstunde gespielt. Also die fahren erholt nach Sandhausen. Ist ja auch nicht eine ganz weite Anreise nach Sandhausen. Also die. Da könnte was gehen. Die haben mittlerweile, ich glaube, Saarbrücken hat ja jetzt sogar zwei oder drei Spiele weniger mittlerweile. Die hinken extrem hinterher in
Die
der
haben zwei
Tabelle.
Spiele weniger.
Zwei Spiele weniger. Ist natürlich psychologisch jetzt auch nicht so geil. Haben nur 14 Punkte, allerdings eben zwei Spiele weniger. Bei zwei Siegen wären sie auf einmal Sechster. Ja. Verzerrte Drittligatabelle ein bisschen. Die Löwen auf Platz 13 könnten einen großen Sprung machen, mal wieder mit einem Sieg gegen Regensburg, aber das ist momentan stand jetzt eher unwahrscheinlich, dass da 3 Punkte herausspringen. Wir hoffen es trotzdem, wir bleiben guter Dinge. Was bleibt uns auch anderes übrig, Flo? In diesem Sinne. Oder Flo, du wolltest, du hast angesetzt zu einem. Nein. Nichts.
Du brauchst Zweckoptimismus im
So ist
Löwenkosmos.
es ja.
Den brauchst du einfach, ich sage mal so, ein bisschen weniger Druck auf dem Kessel wär wünschenswert. Ich befürchte nur, dass es zeitnah, das wird sich erstmal nur ändern, wenn du jetzt irgendwie eine kleine Siegesserie starten würdest. Ansonsten, 60 ist eine große Baustelle an ganz, ganz vielen Ecken und Enden.
Böses.
Und die musst du konstruktiv schließen.
Böses.
Konstruktiv, mit Respekt, vielleicht auch mal mit eigenem Hinterfragen, mit auch mal, vielleicht selber mal ein, zwei Schritte zurück machen. Aber da wiederholen wir uns aus den letzten Wochen. Fakt ist, es wird nicht langweilig im Löwenkosmos. Das können wir,
Böses.
glaube ich, festhalten.
Also Großbaustelle Giesing ist am Samstag wieder geöffnet, 14 Uhr gegen Jahn Regensburg. Geht's ins Stadion, feuert's die Löwen an und bleibt's vor allem eins, löwenslang, weiß-blau. Macht es gut, bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest.